Mein Name ist Patrick Kutz. Ich mache Unternehmerinnen und Unternehmer besser. Und einmal in der Woche habe ich eine Macherin oder einen Macher am Tisch und versuche herauszufinden, was für Ihren Erfolg relevant ist. Ich wünsche Ihnen viel Spass. Hi Reza.
Hoi.
Danke, dass es geklappt hat.
Gerne.
Dass du zu mir gekommen bist. Du bist auch einer von diesen Machern, denen ich irgendwann begegnet bin. Wobei man bei dir ja eigentlich muss, von Macher schon Richtung Gestalter gehen. Dein Unternehmen ist gewaltig gewachsen. Wir haben vorher gerade nachgeschaut, wir haben uns vor 4 Jahren kennengelernt. Wir sind jetzt Dritte gewesen. Inzwischen sind wir 20 Leute. Grosse Story. Ich nehme an, deine Aufgabe hat sich auch verändert. Deine Challenges sind andere geworden. Über das werde ich mit dir heute reden. Aber vielleicht wäre es noch spannend für die Leute, die zulassen, was macht denn der Reto überhaupt? Was macht Testing Time?
Ja, Testing Time ist eine Testpersonen-Vermittlungsplattform,
okay,
die genutzt wird von Grossfirmen wie SBB, Post, Zalando, etc. Wir haben über 800 Kunden mittlerweile. Schweiz, Deutschland, England und Europa inklusive. Und die holen eigentlich Testpersonen über unsere Plattform, holen die bei sich ins Geschäft holen oder machen das über Skype oder Remote-Tests, um neue Produktideen, Prototypen zu testen, um herauszufinden, macht das eigentlich Sinn, was wir hier am Entwickeln sind, die neuen Funktionen und so. Und dann quasi mit unvoreingenommenen Menschen, die wir liefern, neue Ideen prüfen, damit es nicht irgendwie die falsche Richtung läuft.
Also nur digitale Produkte oder auch physische Produkte?
Das ist auch mittlerweile physische Produkte.
Okay. Weil früher, als wir uns kennengelernt haben, war das noch in der digitalen Welt.
Ja. Also es ist ja heute noch 80% digital, Webseiten, Apps.
Ja.
Aber was so jetzt auch mittlerweile gekommen sind, zum Beispiel das klassische Beispiel Medala, die machen Brustpumpen für Mütter.
Ja, kann ich.
Die müssen auch halt eine Benutzerfreundlichkeit können absichern. Ein Selektorautomat ist ja schon geprüft worden. Was sicher sich in den letzten 10 Jahren stark verändert hat, ist so die Denke, das Produkt läuft auf einer Webseite oder einer App ab. Das hat sich total verändert. Man sagt eben, der User Journey, der hat sich mega fragmentiert. Denk mal an eine SBB-App oder kommt sie von der SBB, du machst mal einen Fahrplan und irgendwann kaufst du noch ein Billett und dann musst du vielleicht doch noch anschalten. Das sind alles sogenannte Touchpoints und heute ist man halt sehr darauf aus, über all die Touchpoints ein gutes Kundenerlebnis zu bieten.
Okay,
ja.
Okay, gut. Jetzt hast du schon von Städt geredet. Also das heisst, skalieren, nehmen wir es modern vor, skalieren ist das Thema. Machen ist das eine, gestalten den nächsten Schritt. Was sind, wenn wir jetzt skalieren rausnehmen, was sind die Challenges? Was sind die Herausforderungen beim Skalieren? Sind ja andere, als wenn du überhaupt angefangen hast, das Ding losschieben.
Also die erste Herausforderung ist, mal zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Anfangen geografisch zu skalieren. Also okay, es gibt ja verschiedene Formen von skalieren. Es gibt, du nimmst bestimmte Industrien,
ja,
zum Beispiel Banken, Versicherungen sind ganz spannende, ja, Segmente. Und dann gibt es verschiedene Verticals. Bei uns ist eben, wie gesagt, digitale Produkte, physische Produkte, es gibt aber auch Mystery Shopping, es gibt Pharmaindustrie, ja, das sind sogenannte Verticals, wo wir jetzt noch gar nicht angegangen sind. Oder eben du nimmst eins, das funktioniert, und du bist geografisch über Europa. Und ich glaube, es schwierig ist einmal.
Also, du kannst dir ja recht verzetteln in der
Stadt. Es hat ja kürzlich einen Artikel über uns in der Bilanz. So ein schönes Porträt bei uns.
Yes.
Und dann haben zwei Investoren, und dann habe ich dann auch pitchen, haben uns eingeschätzt. Und der eine sagt, ja, wir haben viel zu früh geografisch skaliert. Ja. Der Markt ist wahrscheinlich nicht gross, weil sonst könntest du viel mehr noch abgraben. Innerhalb des gleichen Landes ist es viel einfacher. Und der andere sagt, nö, das ist gut so. Der hat jetzt das gar nicht das Problem angeschaut. Und ich glaube, es war ein bisschen irgendwo in der Mitte. Wir haben jetzt, also bei uns ist einfach so, wir haben herausgefunden, unsere Kunden wollen oft halt Testpersonen aus verschiedenen Ländern, weil die sind ja auch internationalisiert. Ja. Und wenn wir jetzt nur ein Schweizer Case sind, nur ein Schweizer Pool entsprechend halt dann aufbaut, weil das kommt sehr oft halt zusammen passiert ist, dann wäre mir nicht so spannend. Ja. Zalando möchte halt mit Holländern auch mal prüfen, lohnt sich dort ein Rollout, verstehen die unsere Positionierung. Und darum ist für uns eigentlich schon sehr, sehr früh das geografische Ausrollen ein Thema gewesen.
Ja, also ich denke, wenn du schaust, Konsumenten auch in der Schweiz, ich weiss jetzt nicht, wie hoch der Anteil von der einen Schweizer ist in der Schweiz, aber der wird ja eigentlich, glaube ich, prozentual immer kleiner, weil immer mehr Leute aus dem Ausland hierher kommen. Also eine Schweizer Firma hat Interesse daran, wenn ihr multikulturell fahren könnt. Und zum anderen, zum Skalieren noch eine Bemerkung, glaube ich, eben schon auch, habe ich jetzt in anderen Gesprächen auch herausgefunden, ist, manchmal musst du einfach mal ausprobieren, um ein gutes Verständnis zu haben und dann auch erkennen, mache ich es weiter oder mache ich es nicht. Oder? Wenn du nur darüber überlegst, auf dem Papier mache ich es oder mache ich es nicht, hat das eine andere Qualität, als wenn du wirklich jetzt im Nachhinein sagst. Ich glaube, du hast auch Märkte gehabt, wo du gesagt hast, die Märkte sind für uns nicht so attraktiv, die können wir nicht weiterverfolgen. Und andere Märkte, die herausgefunden hast, die sind besonders attraktiv, die müssen wir tiefer drin.
Also wenn du von Märkte redest, von
geografisch?
Ja. Also, was wir natürlich gemacht haben, wo wir die erste Finanzierungsrunde, die Seed Round aufgenommen haben, haben wir einfach gerade so von Deutschland ausprobiert.
Ja. Halt, ist ja sprachlich nachhaltig.
Ja, sprachlich, kulturell, haben wir das erst gemerkt. Und halt so, da ist halt mein Machertyp, wo du nicht zum Zug kommst, wie geht einfach mal, tut mal die Webseite noch ein Euro an, Sprache ist ja die gleiche. Und dann weiss ich noch, habe ich meine erste Sales-Tour in München gemacht. Bin ich total auf die Welt gekommen, weil die Schweizer Preise mit einem Euro-Vorzeichen gar nicht funktioniert. Das war das erste Learning.
Wobei München ja nicht der cheapste Place in Deutschland ist.
Das ist so, aber doch, es ist zu oft. Ist zurückgekommen. Wir sind zu teuer, haben wir das leicht angepasst.
Darf ich fragen, warum München wegen der Start-up-Szene?
München war für uns am nächsten von Zürich. Okay. Wir sind erfolgreich in Zürich. Okay. Haben gesagt, München ist am neulichsten, es müsste dort am schnellsten gehen. Ist es aber schlussendlich nicht gewesen, es war Berlin. Es war echt krass gewesen, wie Berlin uns mit... Ich habe eine Tour gemacht, wir sind mit Hankus gefangen worden, hat sich umgeschwätzt und das ist dann wirklich die Start-up-neugierige Kultur. Yeah. Berliner dann einfach gerne Zeug ausprobieren und die haben auch getting stuff done Mentalität, wo halt Münchner wieder so ein bisschen zu, ja, jetzt schauen wir mal sind und bist du. Und Berlin ist wirklich super. Und nachher, von dort aus, haben wir es dann geschafft, wirklich ein super Standbein in Deutschland aufzubauen.
Gleich noch mal schnell zum Geografischen. Hat es auch jetzt Länder gegeben, wo du im Nachhinein sagst, sind für uns, da sind wir zwar drin, wir haben es gesehen, aber dort, wenn wir nicht stärker fokussieren, gibt es das?
Ja, wir haben dann eine zweite Finanzierungsrunde gemacht, nachdem wir bewiesen haben, unser Businessmodell lohnt sich auf Deutschland zu skalieren, ergo wir können es internationalisieren und das Ganze aus der Schweiz stellen. Kein operationelle Probleme oder so. Und dann haben wir zwei Finanzierungsrunden gemacht und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir das einfach in gross.
Ja.
Und ich habe damals auch noch das Playbook von Uber. Uber ist ja so mit einer Städtestrategie, die haben ein Team vor Ort geschickt, ein halbes Jahr, das noch einem vorgeschriebenen Rezept aufgefahren, mehr oder weniger das übernommen und für uns angepasst und haben so versucht, England, Frankreich und so.
All in.
Und dann sind wir mit London losgegangen und plötzlich so, ups, das geht doch nicht so schnell. Und plötzlich so, Pfund einführen war das kleinste Problem gewesen. Englisch haben wir eigentlich schon immer gehabt. Aber plötzlich ist es so kulturell total anders geworden. So wow. Und dann haben wir dann schnell gemerkt, das Playbook scheint da nicht gleich anwendbar zu sein. Haben aber auch relativ zügig jemanden vor Ort angestellt, einen Engländer, der Phil, und der hat auch eine Durststrecke gehabt. Wir haben wirklich langsam daran zweifelt und jetzt plötzlich, puff.
Obwohl er eigentlich aus England
kommt. Ja. Und er hat gemerkt, die Telefonterminierung ist mega schwierig. Da schiesst man auf ganz anderen Kanälen. Es ist mehr ein Numbers Game.
Ja.
Und wir haben auch eine Eventreinigung für das UX ROI, um halt eine Community zu bauen. Ja. Und jetzt wirklich zieht es an. Jetzt ist wirklich sehr überraschend, wie jetzt plötzlich die alle kommen. Haben dann noch jemanden nach Paris geschickt. Das ist jetzt nochmal unser neuestes Experimentierding. Und haben dann gesagt, ja, ab dem Sommer geht er nach Amsterdam. Und das tun wir jetzt stoppen. Wir haben einfach gemerkt, jetzt wird es too much. Französisch auch noch, weißt du, nicht mehr noch so operational, musst du stemmen können. Plötzlich musst du französische Kunden Support und Testpersonen anfragen. Haben wir einfach nicht. Und darum haben wir jetzt so nicht in Amsterdam. Ja,
Frankreich ist halt nicht Englisch, aber ja. Amsterdam, also Holland kannst du mit Englisch.
Ja, Testpersonenseite eben auch eine Kundenseite, ja. Und es wäre eine ganz spannende Marktforschungsstadt, aber es wäre jetzt einfach ein grosses Stückchen Kuchen, wo wir da. Und jetzt haben wir gesagt, der Typ aus Paris,
ja.
Sind wir noch das Playbook durch, ja. Und der geht jetzt nach London und okay. Da tun wir dann wirklich so.
Also du hast wie jemanden, der in die Märkte hineingeht und das wie Vorarbeit leistet, damit man überhaupt erkennt, ist es etwas, ja. Oder ist es nicht? Oder?
Ja. Das Playbook sagt, du musst die Aktivitäten, du musst dir vorstellen, es ist so ein bisschen ein Problem, wir müssen ja Testpersonen haben, ja. Damit wenn ein Kunde ja. Nochmal anbeißt, wir können liefern.
Klar.
Aber wenn wir jetzt schnell Testpersonen verfahren, sagen die, was ist mit euch los? Jetzt bin ich da wieder und es kommt nie etwas. Oder die Kunden sagen, hey, was ist mit euch los? Jetzt haben wir alles versprochen, nicht liefern. Du musst es so verfahren. Das macht man innerhalb von 3-4 Monaten.
Ja.
Und nachher lässt man das mal so schaukeln. Ja. Das punktuell noch ein bisschen anregen. Und entweder passiert es wie in Berlin, dass das einfach anfängt zu schwingen. Oder es kommt nicht und dann lässt man das einfach wieder auslaufen.
Wie kannst du mit dem umgehen, wenn du sagst, ich werde jetzt in das Land, aber du merkst, ist nicht so.
Also
du bist ja eigentlich schon jemand, der
dann... Ja. Also bei einem Land ist es wirklich so grenzwertig geworden.
Ist ein riesen Markt, muss man auch sagen.
Ja, und du siehst, hey, alle Konkurrenten gehen dort hin. Die Amerikaner kommen nach Europa, wenn ein Stück...
Die gehen zuerst auf England,
ja. Also offen. Ja, das ist so die Darstellung. Und wir Europäer sagen, wenn wir es in London schaffen, schaffen wir es dann auch in Amerika.
Ja.
Und es ist wirklich ein Geduldsproblem geworden. Ich bin letztes Jahr 2 Monate insgesamt da gewesen. Selber meine Sales-Aktivitäten sind so weit gegangen, wir haben anderen Kunden oder potenziellen Kunden, die wirklich physisch einen handgeschriebenen Brief geschrieben haben, wirklich alles probiert, natürlich nichts genützt, aber was ich dann gelernt habe, wenn die gewünscht sind weniger und die wirklich top behandelst, dann fängt sich das an.
Community.
Ja, und das ist so in London ganz speziell, das ist so eine enge, so eine riesige Stadt, aber es ist so eine eng vernetzte Kommune, die sich untereinander austauscht.
Aber in der digitalen Welt?
Ja,
digital. Okay,
also immer noch unser Hauptsegment.
Ja, klar.
Wenn jetzt nicht wirklich links und rechts geschaut, was dann oben wäre.
Okay, gut. Gut, immer neue Challenges. Mhm. Wenn wir über Challenges reden, über Gestalt reden, jetzt international haben wir angeschaut, Kultur haben wir angeschaut. Mhm. Ja. Was du jetzt zweimal angetönt hast, du hast Finanzierungsrunde gehabt, das heisst, du hast auch müssen lernen, mit Investoren umgehen. Mhm. Bist du pitchen?
Ja.
Okay. Was hast du aus dem rausgenommen? Vielleicht ist es interessant für Leute, wie funktionieren die Investoren, also wenn die hören?
Eine idealisierte Story.
Okay, was heißt also idealisiert?
Ja, es gibt einfach so ein paar Anekdoten. Also zuerst mal, Finanzierung ist etwas enorm Anstrengendes.
Ja.
Es ist dann fertig, wenn es wirklich fertig ist, das Geld auf dem Konto. Du kannst so viel Markt dann schief gehen. Also es fängt mal an, du musst zuerst mal einen Leithammel finden, jemanden, der dich glaubt und noch eine andere überzeugen. Und wenn du nicht jemanden hast, der sagt, hey, die sind gut, die will ich rein, dann hast du fast keine Chance. Ich meine,
also wie jemand, der dich empfiehlt?
Ja, es ist so wie eine... Stell dir vor, ein Feld voll Vögel, die sind alle ein bisschen am Würmer essen. Und irgendwann fliegt doch einer los und dann kommt der ganz schwarm an. Und so funktionieren Investoren. Es braucht einfach einen, der sagt, I'm ready to take off with these guys, und dann kommt der Rest mit. Und so ist es bei uns in der ersten Runde passiert. Die zweite Runde, das ist dann eine grössere, haben 2,8 Millionen aufgenommen. Dort sind extrem viele von den bestehenden Investoren mitkommen, weil wir einfach mega gut unterwegs sind. Und dann sind halt auch noch institutionell reingekommen, so Bosch, ZKB. Ja. Das hat dann auch geholfen. Aber die ist rein logistisch unheimlich anstrengend gewesen. Ich hatte zuerst einen Traum von irgendeinem Berliner oder einem Londoner Weisse reinzuholen und bin da hin und her geflogen und bis zum Summer, wie heisst der von Rocket Internet, der aggressivste, ja, der war auch bei Zalando dabei gewesen und das ist so wie Rachen des Löwen, wirklich so nach Berlin
Höhle des Löwen.
Höhle des Löwen, 3 Minuten Pitch, und sagt, gut, ich investiere. Kannst du jetzt rausgehen verhandeln? Natürlich das Angebot total schlecht. Und dann, ja, bin zurückgeflogen und irgendwann habe ich gemerkt, wir sind noch nicht auf einer Flughöhe, wo wir spannend sind für so die ganz grossen...
Flughöhe oder Augenhöhe?
Ja, das kommt darauf an.
Weißt du, was ich meine?
Das ja.
Ist ein Stück weit bist du, das ist so die Ambivalenz, finde ich, zwischen den Bittsteller sein und dem etwas bringen, was für ihn wirklich attraktiv kann sein. Das ist ja beides eigentlich, oder?
Mhm. Also wo ich immer angestanden bin, ich versuche es jetzt einfach zu beantworten.
Ja.
Mit dem Erlebnis, das ich
da habe.
So die Weisses, denen ist eigentlich egal, wer du bist und was du machst. Die haben einfach ihr Schema.
Ja.
Und sie versuchen das zu erkennen in dir. Und dann wissen sie, du hast Potenzial, ein Unicorn zu werden, also eine 1 Milliarde bewertete Ding. Und wenn du das erfüllst, dass sie überall abhökeln können, dann bist du schon mal spannend, dann kommst du im Prozess. Und wenn du das nicht erfüllst, kennst du irgendeine Antwort. Es geht denen überhaupt nicht um dich, das Mensch, das Team und so. Wirklich, ist recht traurig. Und in der Schweiz, wo wir es dann halt geschafft haben, ist es wirklich dann um das Menschliche gegangen, um das Vertrauen, um die Augen schauen. Und wo auch dank unserem Verwaltungsratmitglied Marc Sammeier hat unsere Türen zwischen den ZKB geöffnet. Und das ist wirklich über Menschen gegangen, Vertrauen und die mögen uns und wir mögen sie. Und es ist wirklich, es fühlt sich richtig an. Aber es sind nicht halt die Leute, die sagen, hey, ich habe schon 10-mal eine Firma nachher auf Europa ausskaliert. Ich kann dir jetzt genau sagen, wie du es machen musst. Teil haben sie eine Erfahrung, aber den Rest müssen wir oft auch selber herausfinden. Und bei diesen Weisses hast du vielleicht, ich weiss es ja auch nicht, sie versprechen es jedenfalls mehr, dass das Know-how drin. So.
Okay. Wenn du jetzt zurückschaust, welche sind spannender für dich als Investor? Also, welche sind die, die nachher dann für dich auch als Unternehmer die besseren im Boot drin sind? Besser im Sinn von, wo mit dir weiter gehen können?
Also für mich sind die spannend, wo dich als, also wo es um den Mensch geht. Das ist wirklich so, wir haben wirklich eine gute Truppe zusammen.
Ja.
Ich meine, ich denke, das ist eine halbe Fußballmannschaft, ein Verwaltungsrat. Ja. Also wir sind 4, bald 5.
Das ist ja nicht einfach.
Ja. Chris Grossman von Beekeeper kommt jetzt auch noch dazu. Aber du merkst einfach, klar, wenn es KPIs gesehen, die vorwärts gehen. Aber es geht schlussendlich auch darum, hey, du bist ein Mensch und du baust das Unternehmen auf. Wir haben das selber auch schon durchgemacht. Das sind eigentlich alles Leute, die meisten Leute haben das selber durchgemacht.
Die haben das alles selber
erlebt.
Die wissen, wo du anstehen kannst, wo deine Hürden sind, bevor sie du vielleicht siehst.
Genau, genau. Ja, und das passiert jetzt wirklich jetzt im Moment. Sie sagen, jetzt braucht ihr das. Überlegt ihr mal, ihr braucht ein drittes Geschäftsleitungsmitglied. Wir haben ein Klumpenrisiko mit euch zwei. Wir müssen redundant arbeiten. Ihr könnt auch nicht immer für alles verantwortlich sein. Ich euch
sie wollen auch wachsen und wissen, dass du anstehst, dass du nicht kannst wachsen kannst,
wenn
du nicht kannst.
Genau. Und halt auch lernen zu gehen. Das wollen sie sehen. Das hat nichts damit zu tun, sie glauben nicht mehr an dich. Sie wollen sich... Sie wissen einfach, dass es kommt und die Teamstruktur ist jetzt mega wichtig. 3-Jahre-Strategie, wo rennen wir eigentlich alle miteinander hin? Macht das immer noch Sinn? Einfach das mal auf Papier bringen, das sind so Themen, die oder auch uns mega wichtig sind. Sonst ist man immer am Machen und am Rennen und plötzlich einfach so,
ja gut, das ist der Schritt, den ich vorher auch ein bisschen angetönt habe, oder den ich manchmal auch gesehen, wenn ich Unternehmen begleite, ist, also meistens meistens hat irgendjemand ein Unternehmen geprägt. Mhm. Wenn er es auch aufgebaut hat, der Unternehmer, hat es stark geprägt. Und irgendwann kommt die Phase, wo er auch loslassen muss. Das ist auch schwierig, weil du bist zum Teil bist, immer noch im operativen Geschäft. Also du bist ein super, auch ein super Sales. Das ist das extrem, also der Grossteil von dem Erfolg hat auch mit dir zu tun gehabt. Das habe ich ja damals im Training wahrgenommen, du hast das aufgenommen, hast umgesetzt und es hat einfach, es ist gegangen. Und jetzt hast du dich multipliziert, jetzt hast du Sales, du selber musst jetzt loslassen, ein bisschen mehr in die zweite Reihe gehen. Wir haben uns die Woche schon gesehen und haben über das Thema geredet. Vielleicht, das ist auch noch ein spannendes Learning. Das Go-Lassen kann ja nicht in die Hose gehen, aber man merkt dann, es verändert sich etwas. Das ist dir jetzt auch passiert. Oder du bist eigentlich der gewesen, der voran ist und immer den Fuß auf dem Gaspedal hat, dann hast du ihn leichter abgenommen. Und dann?
Ja, und dann, also ich habe die ganze Verantwortung abgegeben.
Gesagt, komplett abgegeben?
Genau, jetzt ist Zeit, damals zum einen Head of Sales Growth reinzuholen, weil ich muss meine CEO-Rolle irgendwie erleben. Und das Ganze ist ja nicht, also ja, es hat einfach...
Eigentlich nur nie richtig
für den Schritt. Ja, es ist immer noch sehr an mir und meine Influenz. Wir hatten schon ein kleines Sales-Team gehabt. Und es ist einfach wirklich noch nicht bereit, zum Übergehen und zu sagen, da ist mal die Ausgangslage und jetzt ziehe ich weiter und baue sie auf. Und ist das irgendwie wie ein bisschen im Chaos geendet und plötzlich sind wirklich, hast du unsere Umsatzzahl angesehen? Wir haben, es ist einfach so runter und wir sehen, was ist los, was machen wir falsch? Es sind doch so Leute da dabei und alles. Und dann habe ich gemerkt, das war ein Fehler, zu früh das übergeben, ohne dass du die Strukturen so solid aufgebaut hast, dass man das einfach mal kann als Blueprint sagen kann, schau, das funktioniert. Arbeite jetzt mal mit dem. Und dann, ja,
bin ich... Wenn du die Vorgabe hast. Aber weißt du, vielleicht ist es auch, also so wie ich dich kenne, du bist ja ein Mensch, der enorm viel Energie hat und auch immer reinhaut und geht und macht. Und vielleicht ist das Loslassen ja nicht nur ein Übergehen gewesen, sondern du hast auch deine ganze Akquisitionsenergie eben auch rausgenommen. Und wer füllt den Raum? Das ist auch etwas, was ich oft feststelle. Du kannst ja dann nicht sagen, jetzt steige ich aus und die anderen füllen den Raum. Denen fehlt Erfahrung. All diese Sachen fehlen. Oder?
Ja. Ja, und vor allem die Replizierung von dem, was du gemacht hast. Du hast gesagt, ja, schau, das Gleiche, was ich gemacht habe, haben wir jetzt einfach aufgefahren. Und der Wechsel ist nicht passiert. Und gesagt, ja, wir müssen jetzt einfach, ein guter Sales ist immer gut. Und wir müssen nur die richtigen Werkzeuge mitgeben und gutes Onboarding und dann losschicken. Und es ist egal, kannst du wirklich so viel Sales noch nicht willst, wenn er gut ist, dann trägt er etwas bei. Und das haben wir dann einfach korrigiert. Ich habe dann ein Sales Playbook geschrieben, wo wir die Prozesse, auch viel von deinem Trainingsmaterial mit einlaufen lassen haben. Und das ist wirklich standardisiert, das CRM. Alles ist standardisiert und das lebe ich jetzt. Ich habe auch noch mein eigenes Portfolio, wo ich auch vorleben möchte, ich mache das. Ich kann es auch und
vertraue mir. Also bewusst in einen Vorbildrolle rein?
Ja, das ist mir irgendwie wichtig. Es ist mega schwierig zum Tragen nebst allem anderen. Das
also
ist
von der Belastung her?
Ja, weil der CEO-Teil hast immer noch die Verwaltung, so Shareholder, da läuft noch so viel anders. Und es ist effektiv das Problem, ich weiss, ich werde das auch nicht länger als bis Ende Jahr machen, aber ich glaube sehr stark daran, Ende Jahr ist das so eine durchgetaktete Maschine, unser Sales-Marketing-Team, dass dann wirklich jemand kann reingeholt werden oder jemand, den wir schon haben, kann wirklich aufgenommen werden.
Ich habe beobachtet, und zum Schluss eine Beobachtung, die ich oft mache, ist, wenn ich Unternehmen begleite, dort, wo der Chef wirklich an der Front mitzieht, zum Teil vorangeht, hast du ganz eine andere Mannschaft hinten dran, als wenn der das eben nicht macht. Oder? Also, und du bist so einer. Und wenn du dich jetzt wegnimmst, läufst du natürlich Gefahr, dass die sich nicht mehr orientieren können. Aber das heisst ja nicht, dass immer nur der Inhaber muss voran.
Ja.
Also wenn du jemanden hast in der Organisation, der die Rolle kann einnehmen kann, dann kann ja der nachher vorangehen, oder?
Das wäre natürlich...
Du brauchst auch ein Vorbild. Du brauchst ein Vorbild,
oder? Ja.
Und ihr seid in einem Projektgeschäft drin. Das heisst, ihr müsst immer wieder neue Aufträge generieren. Es ist nicht einfach so easy peasy das Content.
Ja, also wenn man im Kunden drin ist und...
Das haben wir
inzwischen. Dann läuft das. Also zum Beispiel jetzt mein Portfolio, das ich habe, ich habe wirklich die grossen Accounts, die ich damals reingeholt habe, also Teil übernommen. da machst du nur noch Pflege. Okay. Da kommt einfach das Business, aber du tust die ab und zu wieder treffen, ein bisschen ausbauen. Neuakquise, das mache ich jetzt weniger. Aber ich gehe dafür, anders als ich mich strategisch an ihre Meetings hineinholen. So.
The door opener.
Ja, genau. Oder, hey, ich habe jetzt hier noch den CEO in das Meeting. Und das hat einfach noch gewirkt. Das ist so wie eine Waffe, die sie können
nutzen. Wie die anderen auch ihre Chefs bringen, hat man einen Vorteil.
Genau, genau. Dann hat man plötzlich so Entscheider-Situation. Und, aber nochmal das Abgeben, da ich so ein, irgendwo halt von früher her der Machertyp bin und jetzt in dieser Phase nicht sind, das ist
ein Challenge.
Enorm schwierig zu können sagen, hey, ich kann nicht, ich bin halt der dann halt gerne und wieder sagt, komm, ich löse es rasch oder so, das geht einfach nicht mehr. Und ich habe mir auch...
Vielleicht brauchst du sogar mehr Zeit, um das richtig aufzugleisen, als wenn du es selber schnell machen würdest.
Ja. Ja. Und an dem bin ich aktiv am Arbeiten, um einfach zu lernen, abgrenzen, lernen, Golo. Und das habe ich eigentlich mir schon bewiesen mit verschiedenen anderen Bereichen. Ich bin jetzt auch aus dem Produkt raus. Eigentlich komme ich aus dem Produkt ecken. Das macht jetzt der Oli, Cosima und so. Und dort auch, das läuft einfach. Ich wüsste, ich mache gute Jobs, Operations. Habe ich auch wirklich nichts mehr. Die haben das auf dem Griff. Und ich selber fand jetzt den Vertrieb und das Marketing und ja.
Am Schluss steht es und fällt es mit den Leuten, aber die Leute sind dann auch so gut, wie du sie aufbaust. Also die Geduld musst du halt einfach machen. Das ist immer so.
Ja.
Gut, danke vielmals. Gerne. Spannende Story. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück. Danke. Und wenn wir uns in 4 Jahren sehen, dann müssen wir es exponentiell aufrechnen.
Absolut.
Dann bist du nicht mehr ein Artikel in der Bilanz, sondern dann bist du unter, wie heisst es, die 530. Schweizer. Oder schon im Forbes Magazine.
Wer weiß.
Also, ich wünsche dir viel Glück.
Danke.
Danke vielmals.
Gleichfalls.
Ciao, Rito. Tschüss.